gemacht hat, auf den Mann, um den es in dieser Sendung gehen soll. Missionsinspektor Ernst Fadder von der Liebenzeller Mission. Man müsste doch mal eine Sendung über das interessante und ungewöhnliche Leben dieses Mannes machen, meinte der Kollege, wie sich gleich herausstellen wird, völlig zu Recht. Ich fragte Ernst Fadder, ob er bereit sei, aus seinem Leben zu erzählen. Er sei es, meinte er, wenn er nur nicht jedes Wort vorher aufschreiben müsse. Das sei ihm nämlich ein Graus. Nun, er sagte das so ernst und väterlich, dass wir diesem Wunsch gerne nachkamen. Ich besuchte ihn also in Bad Liebenzell. Wir setzten uns in sein Büro und ich ließ das Bandgerät laufen. Ich habe gefragt, zugehört, gelächelt, dann wieder war ich betroffen und ergriffen. Aber hören Sie selbst. Ernst und väterlich ist der Titel unserer Sendung. Herr Vater, ernst und väterlich, das habe ich erfahren von Ihrer Sekretärin, die hat erzählt, ein Besucher, der in einer Ihrer Predigten gewesen ist, hat es mal gesagt, so als Beurteilung, welchen Eindruck er hatte. Und deshalb haben wir diesen Titel gewählt für diese Sendung. Es soll heute Abend um Sie gehen, um Ihr Leben, um das, was Sie erlebt haben mit Christus. Und da wäre ich auch schon bei meiner ersten Frage. Wie ist eigentlich das Interesse bei Ihnen erwacht für den Glauben? War das von Anfang an da oder kam das erst so schlagartig irgendwann mal?
Ich wurde in einem Elternhaus geboren, wo die Kirche oder christliche Veranstaltungen kein großes Interesse auslösten. Ich wuchs auf, wie jeder Lausbub in Baden-Württemberg aufwächst. Ich wurde auch konfirmiert und war bei der Konfirmation eigentlich nur froh, dass endlich die religiöse Unterweisung zu Ende ist. Im April 1945 wurde ich als 16-Jähriger von der französischen Besatzungsarmee als Kriegsgefangener eingestuft und mitgenommen. Wir wurden dann abgeliefert in den Panzerkasernen von Knielingen bei Karlsruhe und dort dann einfach auf Strohlager in den Panzerkasernen untergebracht. Wir bekamen pro Tag eine Scheibe Brot. Aber da schlugen die sich beinahe den Schädel ein, wegen einer Krumme Brot. Das habe ich so beobachtet. Und eines Tages, ich lag wieder so auf dem Stroh, mit einem unbändigen Hunger. Da kam ein älterer Mann, er war nicht alt, aber für 16-Jährige war der mit 33, nein, schon unheimlich alt, auf mich zu und fragte mich, hast du Hunger? Und zog aus der Innentasche seiner Jacke ein Neues Testament heraus und sagte, schau, durch den Glauben an Jesus habe ich die Kraft, dir als dem Jüngsten, der ja am meisten Hunger haben müsste, die Hälfte meiner Scheibe abzutreten. Das war eigentlich der erste Anstoß über Christsein, Glaube, Gott nachzudenken. Wir kamen dann zurück, wir Jungen, und dann das Jahr drauf, 1946, war eine Evangelisation in meinem Heimatdorf. Im Hinterkopf die Erfahrung von der Kriegsgefangenschaft und neben mir im gleichen Haus eine Tante mit über 60, die mir mit der Einladerei zur Evangelisation ja wirklich auf den Wecker ging. Ich immer fragte sie, gehst nicht mit? Ich sagte, Mann, lass mich doch in Ruhe. Ich gehe doch sonntags in den Gottesdienst, das genügt doch. Und eines Abends dachte ich, nun, gehst mal mit, damit sie endlich Ruhe gibt. So ging ich dann mit meiner Tante in die Kapelle der Methodisten damals. Und es war also schon schwierig. Ich kam rein, kein Platz mehr frei. Am Eingang stand eine Frau, die war einen Kopf größer als ich, und die rief mit lauter Stimme, herzlich willkommen. Und alle Leute drehten sich rum und schauten nach mir. Ich bekam den Kopf puderrot und musste dann ganz, ganz vorne hinsitzen. In der ersten Bank, da war noch ein Platz frei. Ich dachte bei mir, nie wieder. Einmal nie wieder. Und da saß ich nun nicht armer. Und dann kam der Evangelist und da kam der zweite Schlag. Es war eine Frau. Und ich muss so sagen, wie es war, diese Evangelistin, sie ist schon längst beim Herrn, sie war von Figur ziemlich kurz geraten, aber in die Breite gut entwickelt. Und ich saß vorne, ich dachte, ich schalte auf Durchzug. Die Stunde geht rum. Und auf einmal, und sie stand ja direkt hinter dem Podium vor mir, er saß also unter ihr, da zeigte sie mit dem Zeigefinger so in die Menge hinein, direkt auf mich, und rief mit lauter Stimme, du Heuchler, du lebst bei Nacht anders wie bei Tag. Und das ging mir durchs Herz, als 17-Jähriger dann. Ich sagte, du Heuchler. Ich dachte, woher weiß die Frau, dass ich sonntagmorgens fromm tue und vom Sonntagmittag bis nächsten Sonntagvormittag einen gottlieben Mann sein lasse. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Es hieß, du Heuchler, du Heuchler, du Heuchler. Am nächsten Abend war ich ohne Einladung wieder dort, aber rechtzeitig, so dass niemand mehr nach hinten schauen musste, dass ich reinkam, das habe ich gelernt. Da predigte sie dann über den Gekreuzigten, Jesus, der für deine Sünden starb. Das war die Botschaft. Und das hörte ich zum ersten Mal so, dass da einen Heiland gibt, der mich 17-jährig einen Heuchler lieb hat. Dass er mir diese Heuchelei, dieses Leben mit zwei Seiten, Hinter- und Vorderseite, dass er das vergibt. Aber nicht nur das, sie sagte auch, dass im Glauben an Jesus Vergebung und die Möglichkeit, mit einer Seite zu leben, gegeben ist. An diesem Abend sagte ich, dem Herrn will ich gehören. Ich stammelte dann einen Seufzer mehr, dass, wenn er lebt, mir doch vergeben soll, und mir helfen soll, mit ihm zu leben. Ich weiß es nicht mehr genau, ist auch nicht so wichtig. Ich ging dann fluchtartig weg. Ich wollte nicht weiterreden. Und dann auf dem Heimweg, da kam eine unbändige Freude und Gewissheit ins Herz. Er hat dich gehört. Da kam die Freude, unerklärlich für mich, Jesus hat dir die Sünden vergeben. Also ich kam nach Hause, ich machte die Tür auf, ich hatte damals noch 4 Brüder und eine Schwester. Die Schwester kam mir entgegen und da sagte ich spontan, wie es meine Art ist, Schwester, ich habe mich bekehrt. Die Reaktion war klar, du Idiot, was tust denn du da? Ich ging in mein Zimmer und ich konnte am Abend nur danken und loben, ich bin ein Gotteskind. Zu Hause hatte ich auch große Schwierigkeiten. Meine Eltern sind leider schon tot, aber ich weiß noch, mein Vater sagte zu mir, mit einem solch frommen Mann oder mit einem solch frommen Jungen gehe ich nie mehr zusammen auf die Straße. Da geniere ich mich. Das war hart. Meine Mutter war, wie eine Mutter ist, natürlich verständiger, weicher. Meine Mutter kam später zum Glauben. Mein Vater wurde krebskrank. Er starb mit 59. Und als ich mich zum zweiten Mal mit Familie verabschiedete, von ihm nach Japan zu gehen, da war er schon im Haus meiner Schwester, pflegebedürftig, die Mutter war schon tot. Und ich ging zu ihm, um mich zu verabschieden. Ich wusste, ich sehe ihn nimmer. Heute würde ich wahrscheinlich warten, bis er heimgegangen ist. Nun ja, ich sagte, Vater, ich gehe wieder nach Japan. Und dann sagt er, ja, geh doch zu deinen verdammten Japanern. Ich sagte, Vater, soll ich mit dir beten? Ich will nichts wissen. Ich weiß nur, wie heute, ich war bedrückt. Ich kam vom zweiten Stock im Haus meiner Schwester runter, ging zur Gartentür raus und schaute zurück in den zweiten Stock. Und da stand dann mein Vater weinend hinter den Vorhängen. Das war das letzte Bild, das ich von meinem Vater hatte. hatte mich dann aber später riesig gefreut, als meine Schwester mir erzählte, dass in den letzten Stunden seines Lebens er scheinbar doch Jesus angerufen und noch die Gewissheit, dass er angenommen worden ist, erhalten hat. Nun, das weiß der Herr. Aber es hat mich schon bewegt. Denn auch wenn Eltern nicht einverstanden sind und nicht mitgehen, wenn man Christ wird, hat man die Eltern nach meiner Erfahrung lieber nach der Bekehrung noch als vorher. Das habe ich bei mir festgestellt. Nun, so kam ich also zum Glauben. An dem Abend, wo ich voller Freude nach Hause ging, bekehrt, wissend Vergebung der Sünden, wissend, dass Jesus auch mit mir ist, trotz der Probleme daheim, da wusste ich aber auch gleichzeitig, Ernst, du wirst nicht Lehrer. Gott ruft dich zum vollzeitigen Dienst. Die Evangelistin, die ja von der methodistischen Kirche kam, hat mich auch gleich gefragt, ob ich nicht in das Predigerseminar der Methodisten in Reutlingen eintreten möchte. Ich muss sagen, ich hatte damals keine Freiheit, das zu tun, aber es bewegte mich da unter Gedanke, Herr, zu was willst du mich haben? Klar, nicht in das Seminar nach Reutlingen, klar auch nicht in die Pfarrerausbildung. Obwohl eine begüterte Verwandte von mir sagte, du musst Pfarrer werden, das ist ein sozialer Stand, da bist du was, ich bezahle dir alles. Ich sagte, ich habe nichts gegen Pfarrer, aber das ist nicht mein Weg. Und dann 1947 machte mich jemand auf Bad Liebenzell aufmerksam. Bad Liebenzell war für mich eine völlig unbekannte Sache. Aus meiner Vergangenheit her ja völlig verständlich. Sag ich, Liebenzell, was ist Liebenzell? Ja, das ist eine Mission. Sag ich, ja, und was macht die Mission? Das hat mir also die Person erklärt. Da sagte sie, Ernst, ich habe den Eindruck, du gehörst nach Liebenzell. Sagte ich, na ja, ich kann mich ja bewerben. Das war nicht Seminar in Reutlingen, das war nicht Pfarrer. Sag ich, na ja, vielleicht will der Herr mich dort haben. Ich habe dann Bewerbungsunterlagen hier eingeschickt nach Liebenzell. Und die schrieben zurück, bitte kommen Sie auf den 1. September 1947, sagte Herr Jesus. Wenn das so schnell und reibungslos geht, dann ist wahrscheinlich dein Wille. Und so kam ich nach Liebenzell 1947. Schlicht und einfach, da war ich. Es war nicht einfach daheim. Mein Vater sagte zu mir, du hast einen großen Vater im Himmel. Der soll dich versorgen. Von mir bekommst du kein Geld. Ich sagte, gut, ist in Ordnung. Die Ausbildung war hier im Großen und Ganzen kostenlos damals. Und das Problem kam dann immer, wenn Ferien kamen. Denn ich hatte ja kein Fahrgeld nach Hause zu fahren. Und daher, ich weiß nur wie heute, die Sommerferien kamen, die ersten. Nun von Bad Liebenzell nach Reutlingen, in die Gegend, wo ich herkomme, ist ja nicht so schrecklich weit. Ich packe den Rucksack. Und sagte, gut, ich marschiere heim. Und am letzten Tag, der Rucksack gepackt, kam ein Brief, anonym von irgendwoher, ich weiß nicht woher, heute noch nicht, mit einem Zettel drin, ich habe die innere Überzeugung, ich sollte Ihnen den und den Betrag senden, Sie brauchen ihn nötig. Das war genau der Betrag für die Fahrkarte mit dem Zug. Ich habe den Rucksack mitgenommen, aber bin dann per Zug gefahren. Aber da habe ich dann so buchstäblich erlebt, wie der Herr auch diese kleinen Dinge regelt, danach schaut und er lässt keinen enttäuscht werden, der ihm vertraut. Das habe ich damals buchstabieren müssen.
Ja, Herr Vater, Sie haben dann die Ausbildung hier in Liebenzell absolviert. War da schon eine Weichenstellung vorgezeichnet?
Man muss auch warten können. Und wenn man betend offen für die Führungen des Herrn warten kann, für der Herr. Und so wartete ich die Jahre. Ich kam dann ins Praktikum nach der Ausbildung hier und habe von dort aus manche Evangelisation gehalten. Und da erinnere ich mich noch gut daran, ich war bei einer Evangelisation in der Nähe von Heilbronn Und da erreichte mich ein Brief der Missionsleitung in Liebenzell. Die Brüder der Missionsleitung schrieben in etwa so: Bruder Vater, wir haben vor, Sie nach Japan zu entsenden. Wären Sie bereit zu gehen? Ich schrieb zurück: Wenn Sie meinen, dass ich gehen soll, bin ich bereit zu gehen. Und so kam Japan auf mich zu und ich ging völlig unbekleckert nach Japan. Ich wusste nichts von Japan. Ich wusste, wie viele Einwohner, wo es ist, natürlich. Aber sonst fast gar nichts. Ich habe dann in Japan geheiratet. Auch unsere vier Kinder kamen in Japan auf die Welt. Nach der Sprachausbildung in Tokio fingen wir eine Arbeit nördlich von Tokio im Inland an, in einer ganz alten Stadt, wo es sehr schwer war, weil die konservative Einstellung der Leute war also wirklich buddhistisch orientiert, in keiner Weise offen fürs Evangelium. Aber da hat man auch Wunder Gottes erlebt, das war eine Freude. Und damals in Japan geschah eine Veränderung meiner Hautfarbe. Ich wurde immer dunkler. Man hätte beinahe sagen können, schwarzbraun wie die Haselnuss. Nicht, weil ich viel in der Sonne gewesen wäre, jeder bestaunte mich, wie schön dunkelbraun ich aussehe. Ich dachte nichts dabei, ich habe mich gefreut über die Komplimente, ist ja klar, ohne Anstrengung, so eine Farbe zu haben. Wusste nicht, dass dahinter eine heimtückische Krankheit stand. Ich kam zurück nach Deutschland. Ich machte Reisedienste, also Vortragsdienst in Deutschland, merkte aber ganz deutlich, wie die Kräfte abnahmen. Ich konnte nicht mehr essen. Wenn ich gegessen habe, erbrach ich's. Ich bekam Gleichgewichtsstörungen. Ich wurde eingeliefert in eine Klinik. Keiner fand was. Über monatelange Behandlung hinweg, wo es keiner gefunden hat, was ich hatte, wurde ich immer magerer, elender, wurde dann ins Tropengenesungsheim in Tübingen eingeliefert, nachdem die andere Klinik nicht mehr weiter wusste. Dort wusste man auch nicht Bescheid. Und ich wusste jetzt, wenn Gott nicht eingreift, muss ich sterben. Das war mir klar. Es ging ja über Monate. Man machte alles Mögliche mit mir. Aber ich hatte eine sehr seltene Krankheit damals. Und eines Tages besuchte mich auch ein Bruder aus einer der Gemeinschaften im Schwarzwald und brachte mir eine Spruchkarte mit, wo drauf stand: Du wirst nicht sterben, sondern die Werke des Herrn verkündigen. Und so lag ich in meinem Bett, sagte der Herr, ich will mich dran klammern, aber es wird immer weniger. Am nächsten Tag kam meine Frau wieder mit den zwei Kindern, wir hatten damals zwei. Sie saßen an meinem Bett und ich besprach damals mit meiner Frau meine Beerdigung. Wir sprachen über die Erziehung der Kinder. Ich bat sie auch, wenn es der Herr so führt, dass sie gern wieder, heiraten soll, dass die Kinder einen Vater haben. Sie können sich vorstellen, mir war natürlich Wund und Weh zumute. Dann weinten wir beteten. Das heißt, ich konnte kaum mehr beten. Ich hatte fast keine Kraft mehr. Und da stand meine Frau im Türrahmen mit den Kindern und winkte. Und dann war ich weg. Ich war dann fast 3 Tage im Koma. Hirnvergiftung. In der Zeit hat auch der Stationsarzt entdeckt, was ich hatte, die Addisonsche Krankheit, wo Uremie, also die Hirnvergiftung, die ich jetzt hatte, die Folge ist, wenn es nicht behandelt werden kann.
Was ist das? Wie kann man das volkstümlich ausdrücken, Addisonsche Krankheit?
Das ist ein Versagen der Nebennieren. Und die ganze Arbeit und Aufgaben der Nebennieren muss ich nun jetzt schon 26 Jahre mit Cortison ersetzen. Ich kann nun nur weiter erzählen, was mir dann später meine Frau berichtete, denn ich war ja nicht mehr da. Mhm. Nach 2,5 Tagen etwa wachte ich wieder auf in der medizinischen Klinik in Tübingen. Zum ersten Mal, es war gegen 12 Uhr, hatte ich Hunger. Hunger, Appetit. Über Monate, ich aß, hatte aber nie Appetit. Jetzt hatte ich zum ersten Mal Appetit. Meine Schwester saß am Bett. Ich habe sofort gefragt, wo ist meine Frau? Sie sagte, tu mal langsam, deine Frau kann nicht mehr. Sie ruhte aus. Und dann kam mein Schwiegervater, er war Gemeinschaftsleiter im Schwarzwald, Wirtschaftsprüfer. Und dann saß er zu mir und erzählte mir. Und sagte, weißt du, Gott hat ein Wunder getan. Wir wurden angerufen, und das muss ich einfach erzählen, weil das werde ich auch unserem Werk, lieben Sie, nie vergessen. Wir wurden von Tübingen angerufen, kommen Sie schnell, Ihr Mann bzw. der Schwiegersohn liegt im Sterben. Tübingen rief auch lieben Zellern, die Missionsleitung, den damaligen Missionsinspektor Pfarrer Hertel. Herr Vater liegt im Sterben, ich war damals 29. In Liebenzell haben sie in der Zeit den Unterricht unterbrochen und die Leitung sagte den Brüdern und Schwestern am Seminar, wir wollen beten für den Bruder, dass Gott ihn doch, wenn es sein Wille ist, anrühren möchte. Und dann kam Pfarrer Hertel nach Tübingen, erzählte mein Schwiegervater. Wir waren, die Verwandten, versammelt im Sterbezimmer, wo du gelegen bist. Man hat deine Hände und Füße festgebunden gehabt, weil du um dich geschlagen hast in dem Zustand, der Herrn vergibt, der Uremie, im Koma. Und dann bat uns Pfarrer Hertel, doch den Raum zu verlassen. Nur deine Frau sollte da bleiben. Meine Frau kam inzwischen auch an mein Bett und sie sagte dann, weißt du, Bruder Hertel, kniete dann vor deinem Bett nieder. Und er sagte unter anderem, Herr Jesus, ich bin etwa 70 Jahre alt. Du weißt, dein Knecht ist bereit zu sterben. Nimm mich an der Stelle des jungen Missionars. Wir haben ihn noch nötig in der Mission. Lass mich für ihn sterben. Und so weiter. Nachdem er gebetet hatte, stand er auf und sagte zu mir, Frau Vater, er wird nicht sterben. Gott wird ihn anrühren. Ich wachte auf, etwa in der Zeit, wo sie die künstliche Niere anschließen wollten, war dann aber nicht mehr nötig. Ich hatte auch keinen Hirnschaden behalten. Und ich werde nicht dankbar genug sein können für diesen Bruder Hertel, der jetzt auch schon längere Zeit heimgegangen ist. 2-3 Tage später kam er. Und da saß er an meinem Bettrand. Und er weinte wie ein Kind. Vor Freude. Da sagte er immer ernst. Was haben wir doch für einen Heiland? Ich ging dann anschließend an den langen Aufenthalt in der Klinik in Erholung in den Schwarzwald in ein Erholungsheim. Und da war die Frage dann für mich, ja gut, Herr, ist die Heilung halb und fehlt mir der Glaube zum Ganzen oder willst du, dass so bleibt? Und es war an einem Tag, wo ich im Schwarzwald spazieren ging, ich saß dann unter einer Tanne und sagte, Herr Jesus, du weißt, ich möchte dir mit Leib und Seele dienen. Mit der Familie, mit allem, was ich bin und habe, das weißt du. Aber du weißt auch, mit Cortison werde ich einen beschränkten Dienst tun können. Könntest du mich jetzt nicht ganz frei machen? Und er sagte mir deutlich, lass dir an meiner Gnade genügen. Ich habe dann unter der Schwarzwaldtanne unter Tränen, mit 29, gesagt, Herr Jesus, ich akzeptiere diese unheilbare Krankheit. Ich habe, akzeptiere das Essen jeden Tag von Cortison-Tabletten, ohne Rücksicht, was die Folgeerscheinungen sind. Ich möchte mit Freuden als Kranker verdienen. Das möchte ich auch als Trost sagen für viele Kranke, die auch gern die hundertprozentige Heilung möchten. Gott hat seinen Plan mit jedem Einzelnen. Und ich kann nur raten, sagen wir Ja zu der Führung, die er für mich, für uns persönlich hat. Der Professor sagte mir natürlich, er fährt nie wieder nach Japan. Ich sagte, Herr Professor, ich muss wieder nach Japan. Das war klar für mich, überhaupt keine Frage. Und ich reiste dann 1960 wieder aus und ich hatte im Handkoffer 3000 Cortison-Tabletten für die nächsten 6 Jahre in Japan und durfte in Japan die 6 Jahre mit Freuden dienen. Sicher hatte ich auch Tage und Stunden, die schwer waren. Ich würde mich freuen, wenn ich auch weiter dem Herrn mit dieser Beschränkung, die ich habe, aber auch mit dieser Gnade, die ausreicht, dienen dürfte.
Herr Vater, welches Lied, wenn ich Ihnen jetzt anbiete, sich ein Lied zu wünschen, welches würden Sie sich wünschen?
Vor meines Herzens König lege eine Gabe hin.
Und väterlich. Unter diesem Titel brachten wir ein Gespräch mit Missionsinspektor Ernst, Vater von der Liebenzeller Mission. Liebe Zuhörer, wenn Sie die Erlebnisse von Ernst Vater zu Hause noch einmal nachlesen wollen, senden wir Ihnen auf Wunsch gerne eine Abschrift des Manuskripts zu. Sie helfen uns, wenn Sie Rückporto in Form von Briefmarken beilegen. Und hier unsere Anschrift. Wir sind der Evangeliumsrundfunk in D 6330 Wetzlar. Ich wiederhole nochmal, Evangeliumsrundfunk in D 6330 Wetzlar. Redakteur, Mikrofon war Rolf-Dieter Wiedenmann. Wir verabschieden uns. Gott segne und behüte Sie. Auf Wiederhören.